Welch ein glücklicher und selbiger Übergang. Der Schreiber bringt die Gedanken einmal, sagt er, aus meinen Banden, Kummer und Leid. Jesus, ich komme zu dir. Und dann aus meinem Irren, aus dem Verlust. Jesus, ich komme zu dir. Und von meinen Banden sagt er, zu deiner Freiheit, wohne und freut. Jesus, ich komme zu dir. Wie glücklich der Mensch werden kann, wie glücklich und selig er werden kann, indem, wenn er aus den Banden, aus dem Irrtum, sagt er, aus dem Verlust, aus dem Unruh, aus stolzem Wahn. Und das ist eigentlich ganz oft die Ursache, warum der Mensch nicht kommt zu Jesus. Weil da im Herzen sind alle die Dinge, Kummer und Leid, keine Vergebung, Verlust und der stolze Wahn. Man kann nicht oder will nicht zugeben, vielleicht hat man nahe Freunde, Bekannte und wenn sie das rausbekommen, dann ist mancher Mensch dann innerlich verletzt. Er leidet darunter, aber eigentlich, das ist der innere Stolz, wo nicht gebrochen ist und lässt nicht zu Jesus zu kommen. Wir wollen heute Morgen ein Schriftwort lesen aus dem 1. Mose, Kapitel 3. 1. Mose, Kapitel 3, und wir lesen vom Anfang. Bis Vers 8, einschließlich 8, wegen dem Zusammenhang. 1. Mose 3 vom Anfang bis Vers 8. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld, die Gott der Herr gemacht hatte, und sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von allen Bäumen im Garten nicht essen sollt? Da sagte die Frau zu der Schlange, wir dürfen von den Früchten der Bäume im Garten essen, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, ihr werdet ganz sicher nicht sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, an dem ihr davon esst, eure Augen geöffnet werden, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beide die Augen geöffnet. Sie erkannten, dass sie nackt waren, flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten umherging, als der Tag kühl geworden war. Da versteckten sich Adam und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen in dem Garten. Hauptsächlich möchte ich den Gedanken rausnehmen aus dem Vers 1, als die Schlange, also der Feind, hat die Frau gefragt, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von allen Bäumen im Garten nicht essen werdet? Und ich habe meinen Gedanken überschrieben, die gefährliche Zweifel. Wir wissen ja alle, was ein Zweifel ist und was er bedeutet. Aber Zweifel ist ein Zustand von einer Unbeständigkeit. Zweifel ist auch ein Schwanken zwischen, soll ich glauben oder soll ich nicht glauben? Soll ich tun oder soll ich nicht tun? Das sind die Zweifel. Wir sind jeden Tag fast konfrontiert mit vielleicht kleinen Dingen, großen Dingen. Soll ich das machen? Soll ich das nicht machen? Und im Zweifelfall ist der Mensch in einer Ungewissheit. Mache ich das recht? Mache ich das nicht recht? Der Mensch zweifelt. Und es ist ein so ein Zustand der Unentschiedenheit. Und oft liegt in einem Zweifel sogar ein Nichtvertrauen zu irgendwelcher Sache oder Nichtvertrauen vielleicht zu Menschen, mit denen man dann zu tun hat und weiß nicht, soll ich jetzt mit dem Menschen das anfangen oder nicht? Man kann sich einfach nicht entscheiden. Oft ist es wirklich sehr schwierig zu entscheiden, was soll ich tun? Und Menschen, die in so einen Zustand hineinkommen, die sind dann auch unbeständig. Es gibt sogar Menschen, die schnell entscheiden sich können. Sie sagen so, ich mache jetzt so. Und dann zweifelt er nicht und macht. Wie es am Ende rauskommt, weiß er nicht, aber er geht einen Weg. Mache mir auf der Arbeit oft manchmal so, dass man weiß nicht, wie es rauskommt. Dann wird bestimmt, also wir stellen einen Plan auf und wir fahren diesen Plan. Und dann später wird man sehen, wie man dann weitergehen soll. Man entscheidet sich ja. Aber es gibt Menschen auch, die sowieso sich schwer entscheiden können. Und das sind Menschen, die eigentlich, man kann sie in ihrem Leben, natürlichem Leben, als Zweifler benennen. So, sie sind immer in einer Sache, sind immer am Grübeln, ist das gut, ist das richtig, ob es klein oder groß ist. Und sie zweifeln. Und oft sind die Menschen, die so unbeständig sind oder so im Zweifel sind, sie fragen oft auch nach einem Rat. Sie fragen immer wieder dann einer, der zweite, dritte nach einem Rat. Aber wisst ihr, wenn er dann 5 Menschen gefragt hat, dann weiß er doch nicht, was für ihn selbst gut ist. Und oft ist es so, dass so ein Zweifel dann sich entscheidet, etwas tun. Und wenn er sich entschieden hat, in dem Moment zweifelt er wieder, ob er wirklich richtig entschieden hat. Es ist das natürliche Leben. Aber Geschwister, das kommt vor und dass wir nicht wissen wirklich, wie es richtig ist. Aber wenn es im Glaubensleben, im Glauben die Zweifel aufkommen, es kann fatale Folgen haben. Es kann Folgen haben, die einen Ewigkeitswert haben für den Menschen, für die Seele. Und wenn ein gläubiger Mensch in Zweifel verfällt, wird er im Glauben unbeständig. Er zweifelt dann, er wird unbeständig. Und es hat Jakobus schreibt im 1. Kapitel, glaube ich, Jakobus 1, ich lese vom Vers 6. Er redet hier den Gedanken, wenn jemand Weisheit mangelt, er betet zu Gott und bittet, dass Gott Weisheit gibt. Und dann Vers 6. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der ist wie eine Welle im Meer, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Ein wankelmütiger Mann ist unbeständig in allen seinen Wegen. Ja, und ich habe dann nachgelesen, was die Genfer Übersetzung, das, so wird es übersetzt. Und das ist ein bisschen genauer ausgedrückt. Es heißt so, doch soll der Betreffende, der wo betet, seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen. Er betet in dieser Haltung, dass er vertraut, ich bete und Gott kann ja das geben mir. Nicht in der Haltung des Zweifels. Wisst ihr, welches Gebet ist es? Oder wie kann der Herr die Bitte annehmen, wenn er sieht, er betet, fragt, aber er zweifelt ja selbst. Wie kann der Herr dann schon mal helfen, wenn er sieht, er vertraut mir gar nicht, dass ich das tun werde. Dann hat man schon doch verloren. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht, einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Und dann ist noch ein schöner Ausdruck. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, dass er etwas von dem Herrn bekommt. Denn er ist in seinem Innersten gespalten. Und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Er ist eigentlich im Inneren gespalten. Er weiß nicht, richtig, nicht richtig, tun oder nicht tun. Er ist selbst gespalten und bittet. und wie kann der Herr helfen? Und so ist eigentlich mit den Menschen, die in Zweifel kommen. Aber in diesem vorgelesenen Wort, als wir gelesen haben, lesen wir ja, wir wissen, dass die Geschichte vorhin, dass der Herr sagte und Eva sagt auch die Frau zu der Schlange, der Herr hat gesagt, ihr sollt von allem essen, da ist der Garten, alles gehört euch. Aber seht, in der Mitte, da sollt ihr eure Finger weglassen. Von diesem Baum sollt ihr nichts nehmen, ihr sollt gar nicht berühren ihn. Mit anderen Worten, das existiert für euch nicht. Er ist da, aber für euch ist er nicht da. Berührt ihn nicht. Aber die Schlange fragt so, hat Gott wirklich gesagt? So ist eigentlich der Feind. Er weiß ganz genau, wie mit dem Menschen vorgehen. Und diese Taktik ist eigentlich bei dem ersten Menschen, beim Feind gelungen, ein Zweifel hereinbringen in sein Herz. Er sagt, hat Gott wirklich das gesagt? Und wenn jetzt wir etwas, eine Sache haben in unserem Leben, ja, und wir sind gewiss, so ist das. Aber wisst ihr, es ist immer so, wenn man dann jemand so eine Frage stellt, ist das wirklich so gesagt worden? Wir bleiben kurz stehen und fangen an überlegen, hat er wirklich das so gesagt? Hat er wirklich das so gemeint, wie er gesagt hatte, ja? Hat er wirklich das gemeint, ja? Und man fängt an zu überlegen, ist das wirklich so? Und Menschen, die sowieso geneigt sind, dann in Zweifel kommen, die kommen ganz schnell in Zweifel. Die fangen an überlegen und dann geht der Feind weiter und dann sagt der Mensch, ja, aber eigentlich, er hat ja gesagt, aber vielleicht hat er das nicht 100% so gemeint, vielleicht war das etwas anders, vielleicht dachte er, und das sind die Überlegungen, die dann noch mehr in einen Menschen, den Menschen in Zweifel bringen. Noch mehr kommt der Mensch hinein, um Glauben zu dem, was der andere ihm gesagt hatte. Und wir lesen, und die Schlange hat gesagt, hat Gott wirklich gesagt? Und dann sagte, und dann ist die Bestätigung, dass das, was Gott gesagt hatte, und wenn er auch das so gesagt hatte, die kann auch nicht stimmen. Die kann auch nicht unbedingt so sein. Die sagt es an, ja, aber ihr, wenn ihr das doch tun werdet, werdet ihr doch gewiss nicht sterben. Und dann bestätigt noch die Schlange oder der Feind war das in dem Angesicht der Schlange, dass das eigentlich gar nicht so sein kann. Und wenn er auch gesagt hat, mag sein, dass das Ergebnis sich nicht so ausfallen. Ich werde nicht sterben. Und die sagt so, ihr werdet ganz gewiss nicht sicher sterben. Und Geschwister, damit bekräftigt sie noch das Gesagte. Und der Zweifel ist auch hineingekommen in die Herzen dieser beiden armen Menschen. Ist der Zweifel hineingekommen und sie haben es geglaubt. Der Zweifel hat gelungen. Oder die Taktik des Feindes, die erste Probe an dem Menschen, den Gott je geschaffen hatte, ist dem Feind gelungen, zum sie in Zweifel bringen. Ist sie gelungen und sie nehmen von der Frucht und sie essen. Sie nimmt und isst. Sie gibt den Mann und isst. Und sie sind eigentlich dieser Zweifel, der in ihre Herzen hineingekommen, führte dazu, dass sie in Sünde verfallen sind. Dass sie eigentlich in Sünde verfallen sind mit schweren Folgen. Eigentlich mit Folgen für die ganze Menschheit, die nach ihnen zur Welt kam. Und mir ist es so aufgefallen, dass die Schlange wusste, was sie sagen soll. Die Schlange wusste, mit was sie anfangen soll. Woher hat der Feind damals schon gewusst, wie er den Menschen angehen soll? Und wisst ihr, der Feind bis heute hat zu jedem Menschen einen anderen Schlüssel. Und er weiß ganz genau, zu welchen Menschen er mit dieser Frage kommen kann. Hat Gott wirklich das so gesagt? Steht es wirklich so in der Bibel, wie du es verstehst? Der Feind weiß, dass es geschrieben ist. Aber wisst ihr, die Taktik des Feindes ist zu zeigen, dass das, was geschrieben ist, man kann anders verstehen. Und Millionen Menschen fallen dieser Taktik ein, dass sie zweifeln und sie werden so stark glauben an diese, an das, was nicht wahr ist, dass sie werden gehen und Millionen andere Menschen überzeugen. Sie bringen auch die anderen Menschen in die gleiche Zweifel herein, die fest geglaubt haben, dass so ist das, und hineinbringen in Zweifel, dass sie auch ihnen dann glauben. Wisst ihr, der Adam und Eva, sie haben 100% geglaubt, was der Herr gesagt hatte. Sie haben geglaubt, wir können alles haben in diesem Garten, außer die zwei Bäume, die gestanden sind. Ja? Und was interessant ist, bis die Schlange sie angesprochen hatte, wir wissen nicht, wie lang die Zeit gewesen ist, interessierte sie die Bäume gar nicht. Wir merken, dass bis sie aufmerksam geworden sind auf die zwei Bäume, beachteten sie die gar nicht. Ja? Sie waren da, sie sind vielleicht x-mal am Tag vorbeigegangen und vielleicht angeschaut, aber sie waren für sie genau gleich wie die anderen. Nur sie wussten, naja, das soll ich nicht nehmen, bis sie aufmerksam geworden sind. Und Geschwister, das ist eigentlich, was der Feind macht. Dass er das treueste Kind Gottes wird aufmerksam machen auf Dinge, die es bis jetzt gar nicht gesehen hatte, bis jetzt gar nicht beachtet hatte. Bis jetzt waren dem Kind oder dieser Seele Dinge so gleichgültig, ich nehme sagen, so was in der Welt ist, so gleichgültig. Es ging vorbei, sie wohnt in der Welt. Jesus sagte ja in dem hohepriesterlichen Gebet zu Gott, betete für die Kinder, für seine Kinder. Warum betete? Weil er wusste, sie wohnen ja unter dem verkehrten, gottlosen Geschlecht. Sie wohnen in der Welt. Und er sagte nicht, Herr, nimm sie raus von da. Er sagte, Herr, sie sind da. Und es wird ihnen schwierig sein, sehr schwer, da die Treue dir zu halten, weil sie das alles miterleben, mitsehen. Sie leben darunter und es ist ganz schwer, ihnen zu bestehen können. Aber er bittet, gib doch ihnen so viel Kraft, dass sie das gar nicht merken sollen. Er sagt, bewahre sie da drin, in diesem Feld der Verwirrung, bewahre sie da drin. Bewahren, das heißt, dass sie gar keine Acht geben auf die Umgebung, dass sie nicht aufmerken, was da um sie ist. Der Herr betete für uns, für alle, die nach uns und vor uns gewesen sind, betete für sie. Er betete vor dem Tod, Geschwister, er betete vor dem Tod. Es lag ihm am Herzen, dass alle bewahrt bleiben doch von dem allem, was um sie geht. Und nicht in Zweifel kommen. Weil das ist das Gefährliche, wenn der Mensch fängt an zu grübeln und in Zweifeln und grübeln und grübeln. Und so macht der Feind seine Erfahrungen mit den Menschen. Die Erfahrung hat er gleich machen können mit Adam und Eva. Es ist gelungen. Ich dachte mir, wenn sie jetzt fester im Glauben wären, ja, und sie hätten gesagt, nein, die Frau hat ja gesagt, wir dürfen nicht. Aber wenn sie dann darauf bestanden wären, wir machen das nicht, sie wäre gestärkt worden im Glauben. Es wäre für sie eine Glaubensprobe und sie wäre gestärkt, sie wäre bewährt. Das ist eigentlich der Weg der Bewährung. Einmal bestehen, zweimal bestehen, zehnmal bestehen und der Mensch wird im Glauben immer stärker und stärker und der Feind kann immer weniger mit ihm anfangen. Aber wie traurig ist, wenn er nur einmal anspricht und dann gelingt es und dann gelingt es. Und dann hat der Feind eigentlich die Seele zu sich gezogen. Die Schlange, das ist ja der Feind im Bild der Schlange. Bis heute ist die alte Schlange noch tätig. Bis heute und arbeitet an Menschen. Wir wissen die Geschichte vom Hiob. Da war jetzt ein, da wollte der Feind ganz andere Schlüssel benutzen. Er sagte zu Gott so: Was gilt's? Rühre seinen Leib an. Rühre sein Leib, sein Leben. Er wird dir absagen. Was heißt es? Dass der Feind hat schon so viel Erfahrung gemacht, dass wenn der Mensch mal sein eigener Leib angetastet wird, wenn es ihm wirklich sehr schmerzt, dann kommen die Zweifel. Dann kommen die Zweifel, ja, warum bei mir? Warum ist mit mir so? Und der Zweifel, wenn er dann nicht, wenn ihm nicht Halt geboten wird, er wird weiter und weiter entwickelt werden. Es ist nicht so gesagt auch, dass ein Mensch, der, es gibt Menschen, die zweifeln eigentlich nie an sich. Sie sind immer sicher, dass sie das Richtige tun. Es ist gut, wenn wir immer wieder uns in Frage stellen oder wenn wir unser Reden, unser Tun immer wieder doch in Frage stellen, ist das richtig? Will der Herr so haben? Es ist gut, wenn es so ist. Und doch ist es Zweifel im Glauben, er ist sehr gefährlich, er ist sehr gefährlich. Ich habe mal eine Geschichte gehört in einem Land ist ein Aufstand entstanden. Also es gab eine große Gruppe von Menschen, die einen Aufstand gemacht haben in einem Land. Und es sind viele Menschen umgekommen. Aber der Aufstand wurde niedergeschlagen. Und der König des Landes wollte eigentlich alle, die am Leben geblieben sind, sie begnadigen. Er wollte nicht, dass sie umkommen, dass sie am Leben bleiben. Er wollte seine Gnade und vielleicht seine Liebe doch zu ihnen zeigen. Und er ließ dann im ganzen Land bekannt geben, dass das alle wissen, das ganze Land, jeder soll wissen, dass bei ihm im Schloss, das wissen wir vielleicht schon die Geschichte, ein Licht aufgestellt wird am Fenster, so, dass es alle sehen können, wirklich das alle sehen können und es wird leuchtet Tag und Nacht. Solange das Licht brennt, kann jeder kommen, der da gewesen ist in diesem Aufstand und er wird begnadigt. Ihm wird nichts geschehen. Er darf kommen und er darf sagen, Mensch, ich bin auch dabei gewesen und ihm wird das vergeben. Wurde nicht gesagt, wie viele gekommen sind, wie viele nie gekommen sind. Aber es sind einige nicht gekommen. Warum sind sie nie gekommen? Weil sie zweifelten, ob das wirklich so sein wird. Sie zweifelten an der Wahrheit dessen, dass der König sein Wort halten wird. Sie zweifelten an dem, dass wenn sie kommen, dass sie am Leben bleiben, dass sie nicht vielleicht auf so ein bisschen Lebensende verbannt werden. Es war der Zweifel in ihren Herzen. Der Zweifel ließ gar nicht zu, dass sie kommen. Sie wären am Leben geblieben. Sie zweifelten dem. Und Geschwister, der Herr hat eine Leuchte aufgestellt. Der Herr hat in Jesus Christus hat der Herr die hellste oder die kräftigste Leuchte aufgestellt. Und er hat sie aufgestellt so, dass alle Menschen auf der Erde sehen können, diese Leuchte. Er hat sie so aufgestellt, dass jeder die sehen kann, bis am Ende der Welt. Und er sagte ja auch, wer kommt und zweifelt nicht, wer kommt und glaubt an mich, der soll selig werden. Jesus sagte, wer zu mir kommt, er soll nicht sterben. Wisst ihr, der Herr sagte zu ihnen, wenn ihr von dem Baum esst, werdet ihr sterben. Der Herr sagte sogar nicht, wenn ihr nur nehmt. Merken wir, ja? Nehmen, das war immer noch nicht gegessen. Es war immer nur vielleicht, der Herr wusste, dass sie, vielleicht sie kommen so weit, dass sie doch hingehen und aber er sagt mir nicht essen, ja, ihr sollt nicht essen. Und Geschwister, der Herr wartet, Gott wartet heute, dass jeder Mensch zu dieser Leuchte kommen soll. Dass der Mensch doch nicht zweifeln soll, dass der Mensch nicht zweifeln soll und kommen soll. Die Menschen, die nicht kamen zu dem König, zu dem Licht, sie sind eigentlich Opfer geworden ihres Zweifels. Dieser Zweifel an der Wahrhaftigkeit des Königs führte zu ihrem Untergang auf alle Ewigkeit. Sie wurde umgebracht. Und so lässt der Herr auch das Licht leuchten und will und wartet, bis alle kommen. Und das Licht war ja auf eine begrenzte Zeit aufgestellt beim König. Und so ist auch dieses Licht eine begrenzte Zeit. Es ist eine begrenzte Zeit, aber Menschen kommen nicht. Menschen kommen nicht, obwohl sie das Licht sehen, obwohl sie wissen, wo das Licht steht. Sie wissen, dass das, wo das, der Herr das Licht aufgestellt sind, und sie kommen nicht und sie gehen. Und so hat eigentlich die Schlange die Menschen zuerst auf dem Baum aufmerksam gemacht. Merken wir, dass der Feind macht eine Seele auf etwas aufmerksam. Der Feind wird nie einen verlorenen Menschen aufmerksam machen, wo das Licht ist. Wird er nie tun. Der Feind wird den Menschen aufmerksam machen auf einige Dinge, dass der Mensch zu dem Licht nicht kommen soll. So bitte den Menschen. Er wird sagen, geh dort nicht hin. Er wird sagen, ja sind sie sowieso sind sie vielleicht zu wenig. Er wird sagen, ja, die sind vielleicht zu streng. Er wird sagen, vielleicht, dass bei ihnen hast du nicht deine Freiheit. Er wird sagen, du musst ja einiges dann loswerden. Das sind alles die Dinge, auf die der Feind aufmerksam macht. Einen Mensch, der die Gedanken macht, in Zweifel auf sein sündiges Leben kommt, er wird sie auf andere Dinge aufmerksam machen. Wir haben das Einleitungswort gelesen, Psalm 73. Es ist mir immer so, wie Asaf, in welche Lage er gekommen ist. Und es heißt, bin schier gestrauchelt. Er sagt so am Anfang, dass Gott ist gut zu denen, die reines Herzen sind. Wie schön er anfängt. Er fängt mit dem, dann sagt, Gott ist gut zu allen, die reines Herzen sind. Die Gewissheit hat er. Er weiß, Gott ist gut zu allen, die reines Herzen sind. Und das muss man nicht vergessen. Zu allen, die reines Herzen sind. Aber da sagt er, ich aber, wäre fast gestrauchelt. Ich aber, die sind reines Herzens und Gottes Gottsöhne, aber ich vergehe, ich untergehe fast. Ich wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe abgeglitten, steht bei mir. In der älteren Übersetzung steht geglitten, ja? Ja, aber es ist abgeglitten, das heißt ausgerutscht. Umgefallen, fast gefallen. Wisst ihr, er kam in so einer Lage, weil er sah das, was um ihn ist. Seine Aufmerksamkeit wurde gelenkt, auch durch den Feind, wurde gelenkt, dass er etwas näher betrachtete, die Menschen, die um ihn wohnen. Er sah die Reichen, wie es ihnen gut geht. Er sah, wie es ihnen gut gelingt alles. Und das sieht der Mensch. Er sah, dass ihr Wort etwas zu Geltung kommt und sie verachten alles, das sieht er alles. Und da kommen die Gedanken hoch, da kommen die Gedanken, warum geht es mir so schwer, warum muss ich so leiden, warum? Und Geschwister, dieses Warum ist ein Zeichen, das fängt an grübeln, man kommt in Zweifel und weiß gar nicht mehr, Oder man kann schnell verlieren, weiß gar nicht mehr, wo die Quelle zu finden ist. Aber am Schluss sagt er, bis ich ging, das Heiligtum in sie ihr Ende sah. Und so macht der Feind aufmerksam Menschen, er macht aufmerksam auf Dinge, die der Mensch vielleicht gar nicht achten soll. Der Feind kann heute uns aufmerksam machen auf Dinge, wie ich vorhin erwähnt, auf Dinge der Welt. Wir haben vor kurzem mit Geschwistern gesprochen. Was ich aber feststellte, dass in uns eine Wandlung geschehen kann. Dass das, was wir vor ein paar Jahren gesehen haben, das soll ein Kind Gottes gar nicht antasten. Das mit den Dingen soll das Kind Gottes gar nicht beschäftigen. Dass es eine Zeit gekommen ist, dass man das eigentlich nicht mehr so empfindet. Dass man empfindet, dass eigentlich es wird sowieso so weit alles kommen. Wisst ihr, wir geben heute zu, dass nach einer gewissen Zeit wird es sowieso alles kommen. Das heißt, naja, dann ist doch gleich. Man kann schon heute das annehmen. Heute wäre das auch normal. Und Geschwister, das ist die neue Taktik des Feindes. Er sagt, er bringt den Menschen nicht mehr so in die Zweifel. Er bringt so weit, dass ich sage, naja, das ist eigentlich, ich kann da eh nichts mehr ändern. Aber Geschwister, Asaf ging in das Heiligtum. Und dieses Heiligtum bleibt Heiligtum, bis der Herr kommt. Dieses Heiligtum bleibt Heiligtum in alle Ewigkeit. Das Heiligtum wird nie verändert. Gott ist heilig, sein Sohn ist heilig, der Heilige Geist ist heilig. Und Geschwister, nie, nie wird diese Dreieinigkeit ein Kompromiss eingehen mit dem, was nicht heilig ist. Mit dem, was wir Menschen sagen, ja, es wird sowieso kommen. Nie, nie wird es kommen. Es sind die Zweifel spielen schon eine Rolle mit, dass man sowieso ohne das nicht mehr auskommen kann. Aber Geschwister, wie kann ein Mensch vor Gott bestehen? Wie kann der Mensch vor dem dreiheiligen Gott bestehen können, wenn er einmal in Zweifel ist? Und zweitens, die Zweifel sind schon beruhigt worden und man nimmt es an, dass so ist. Ja? Die Schlange sagte zu Adam und Eva, ihr werdet nicht sterben. Gott sagte, ihr werdet sterben. Ja, wo ist jetzt die Wahrheit? Oder wo ist da ein Grund überhaupt zum Zweifel gewesen? Doch kann. Gott hat gesagt, ihr werdet sterben. Und da kommt, mir ist es sogar so wichtig, wie der Herr das eingegeben hatte, das Aufnehmen. Er sagte, Schlange. Welches Verhältnis hat ein Mensch zu einer Schlange? Kein gutes, ja. Man will ja nicht mal sehen, nichts tun. Man wird ja einen großen Bogen machen, ja, von einer giftigen Schlange umgehen. Und doch haben die geglaubt. Und doch kamen sie in Zweifel, vielleicht ist das nicht so, haben doch geglaubt. Und Geschwister, heute ist es nichts anderes. Heute kann der Feind einen Menschen aufmerksam machen, ja, geh da raus und geh in die Nachbargemeinde. Das ist das, was heute geschieht. Geh und schau bei ihnen. Und wisst ihr, wenn der Mensch hingegangen ist, wird der Feind ihn aufmerksam machen auf Dinge, wo ihm mehr gefallen wird, wo er bis jetzt vielleicht Gott gedankt hat. Wie viele Menschen waren schon, die haben gezeugt, wie sie glücklich und gesegnet sind. Nach 2 Jahren ist es anders. Was ist das? Warum ist das gekommen? Weil die Aufmerksamkeit wird gelenkt auf Dinge, die mit Gott nichts zu tun haben. Ich sage das offen, die mit Gott überhaupt nichts zu tun haben. Der Mensch kommt in Zweifel und der Mensch geht. Und er wird dort rühmend Gott. Aber Christus, sie verlassen die Quelle. Gott sagte, mich, die reine Quelle, verlassen sie. Und sie gehen dorthin, wo ausgehauene Brunnen sind, wo Menschen gemacht sind. Und sie gehen dorthin, und der Prophet sagte das, sie gehen dorthin, wo die Brunnen ausgehauen sind. Menschen haben die ausgehauen. Und dann sagt er, sie suchen dort mich, sie suchen dort das Wasser. Aber die haben Löcher. Das ist nicht zu finden. Und so bringt der Feind eine Seele. Die treueste Seele kann er in Zweifel bringen und sagen, ja, da wo ich bin, muss ich überhaupt da sein? Ist es richtig, dass ich da bin? Und geht. Und Geschwister, sie kommen kaum zurück. Und so sind die Zweifel, können sehr gefährlich werden. Sie können sehr gefährlich werden und können in gefährliche Zweifel hineinbringen, den Menschen. Aber Geschwister, wie viele Menschen, die vor uns gewesen sind, den Weg nicht gegangen, der Verzweiflung. Wir haben auch vom Asaf gelesen, bis er ging in das Heiligtum. Zur richtigen Zeit besann er sich noch. Zur richtigen Zeit ließ er Gott zu sich noch reden und ging ins Heiligtum. Geschwister, der Feind kann uns so weit bringen, dass wir merken und sagen, mir ist hier unwohl. Mich beachtet keinen. Keiner will mit mir zu tun haben. Das sind alles Dinge, die Feind eingibt, Geschwister. Es kann nur an mir selbst liegen, wenn es mir unwohl ist. Es kann nur an mir liegen, weil der Feind macht mir auf Dinge aufmerksam. Der andere schaut mich nicht an, der andere, der zweite grüßt nicht und der dritte noch mehr. Geschwister, das kommt nicht von Gott. Das kommt nicht von Gott. Und das sind die Zweifel, die uns gesät werden können. Wir wissen ja, wie Abraham gegangen ist. Der Abraham hätte die größte Ursache gehabt zum Zweifel, als der Herr zu ihm gesagt hatte, du wirst Nachkommen haben. Warum zweifelt er nicht? Römerbrief Kapitel 4, sagt Apostel Paulus so. Vers 20, denn er zweifelte nicht, durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde stark im Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Merken wir, ja? Er zweifelte nicht im Unglauben. Dieser Zweifel ist verbunden mit dem, dass wir den Glauben langsam verlieren. Wenn wir glauben, dann zweifeln wir nicht. Wenn Gott sagte zu Abraham, er ist in dem Alter, wo eigentlich nie ein Kind auf die Welt kommen kann, er und Sarah, aber er sagte, du werdest Nachkommen haben, so wie die vielen Sterne am Himmel. Und er zweifelte nicht durch Unglauben. Das heißt, wenn er hätte jetzt gezweifelt, das wäre doch der Unglaube da. Und er zweifelte nicht im Unglauben an die Verheißung Gottes, sondern wurde stark im Glauben, in der er Gott die Ehre gab und war völlig überzeugt, das, was er verheißen hat, das kann er auch tun. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Er war völlig überzeugt. Geschwister, keine Zweifel, keine Bedenken. Ist das wirklich recht? Wird es wirklich kommen? Kann Gott das noch geben? Kann das noch geschehen? Keine Zweifel, überhaupt. Aber er glaubte. Das heißt, der Zweifel, das Nicht-Zweifeln, sagt, dass wir glauben. Dass wir glauben, dass wir mit Gott sind, dass er mit uns ist. Und das, was er uns sagt, dass es auch richtig ist. Und Geschwister, es ist wichtig für uns heute, dass wir nicht nur sagen, ja, Abraham hat geglaubt, Paulus hat geglaubt, die Apostel haben geglaubt, die Propheten geglaubt. Geschwister, wichtig ist, dass wir glauben und nicht zweifeln. Wichtig, dass wir diesen Glaubensweg festgehen, dass wir nicht zweifeln, dass wir festbleiben, so wie Apostel Paulus zu den Philippern sagte, in Philipper 2 sagte er, dass man fest sein soll in Philipper 2. Es wäre ein längerer Abschnitt gewesen. Ich lese mal vom 12. Vers. Also meine Geliebten, wie ihr immer gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern auch jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der beides in euch wirkt, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr untadelig und lauter seid, Gottes Kinder, unsträflich mitten unter verirrten und verdorbenen Menschen, unter denen ihr als Lichter in der Welt scheint, indem ihr am Wort des Lebens festhaltet. Festhalten heißt nicht, soll ich oder soll nicht. Ist es gut oder ist es nicht gut? Ist richtig oder nicht richtig? Festhalten, das heißt halten. Halten. Und Geschwister, diesen Weg zu gehen, wie Paulus zu den Philippern sagte, kann man nur in dem, wie man dann nicht zweifelt. Nur in dem, wie man nicht zweifelt, kann man gehorsam sein, Gott. Wie man nicht zweifelt, kann man schafft man nur das, die Seligkeit. Und wenn es manchmal geht mit Furcht und Zittern, wenn es manchmal geht über Not und Leid, aber er sagt, macht das, haltet fest, weil Gott wirkt das Wollen und Vollbringen. Wisst ihr, wenn wir nicht zweifeln, wenn wir fest glauben, dann wird das Gott wirken. Wir können nicht von uns selbst sagen, ja, ich bleibe, ich werde. Viele, die das gesagt haben, sind gegangen oder den Glauben verloren haben. Aber er sagt, Gott wird wirken. Gott wird das Wollen und Vollbringen. Wenn wir wollen, nicht zweifeln, wenn Gott uns Kraft schenkt, dass wir nicht zweifeln, wenn wir wollen im Glauben fest bleiben, wird auch Gott das Vollbringen bringen. Er wird das geben, Geschwister. Und dieser feste Glaube wird der Herr uns schenken. Er wird uns nur kräftigen. Er wird uns noch mehr geben. Wir werden gestärkt werden in dem, dass wir immer wieder siegen, aber nicht in Verzweifeln. Zweifeln und Verzweifeln. Zuerst kommt der Zweifel und dann kommt das Verzweifeln. Und so möge der Herr uns schenken, Geschwister, doch, dass wir das, was der Herr geschenkt hat, dass wir die Erfahrung eigentlich, die wir mit Gott gemacht haben, dass wir an diesen nicht zweifeln mögen. Wenn wir die Erfahrung mit Gott gemacht haben und er uns als seine Kinder gemacht hat, dann glauben wir an das. Dann sind wir entschieden in dem. Geschwister, oft fehlt die Entschiedenheit im richtigen Zeitpunkt. Im richtigen Moment bin ich entschieden und glaube und stehe fest. Und der Herr wird das segnen. Der Herr wird uns Kraft schenken, dass wir bestehen können. Der Herr segne uns alle. Amen.